lieben Dank für die Einführung und auch für die Einladung hierher, die mich gefreut hat, auch weil das den Film ja ein bisschen dorthin, also es geht um die Retrograd, eine Geschichte der medizinischen Filme der Charité 1900 bis 1990, so ist der Titel des Films, den wir nachher sehen werden, und weil es den Film natürlich in eine Art zurückbringt, wo er herkommt, eine Art, wo die Elemente dieses Films herkommen. Und als Einleitung hast du fast alles gesagt, das ist dieser Wissenstransfer, den hoffe ich ein bisschen einleiten zu können dabei. Und was ich machen werde, ist, dass ich werde jetzt zuerst ein bisschen erzählen von der Arbeit mit der Charité selbst, aus dem dann, weil das das initiale Projekt war für diese Archivprojekte, die dann in den Kunstwerken zum Beispiel im letzten Sommer ausgestellt wurde. Und wo man sieht, dass das zwar schon eine biografische Komponente hat, aber dass das im Grunde auch, dass ich da auch im Grunde auch da reingestolpert bin. Und das ist ein Zyklus, und ich werde, also man wird dann als Archivarkünstler oder sowas bezeichnet, und das ist irgendwie was, das mich wahrscheinlich ganz trifft. Mit Archäologie hat es auf jeden Fall zu tun, und das hat mit dem Vorgehen zu tun, aber das hat auch damit zu tun, dass viele dokumentarische Arbeiten, also Dokumentarfilm selber, immer eine Komponente von Archäologie auch hat, wenn man Objekte findet und wenn man Objekte versucht, wie ein Archäologe zu sortieren und Schichten zu machen, und man stratigraphiert ja auch, wenn man ein Filmkonzept macht, stratigraphiert man auch. Ich werde also damit beginnen, über die Charité-Filme zu sprechen und dann, oder wie ich dazu gekommen bin, und dann werde ich ein bisschen, das werde ich frei machen, versuchen, dann werde ich nachher ein Stück Vorlesung, eigentlich eine Vorlesung machen, wo es über verschiedene Aspekte darum geht und der Archivprojekte, und im Anschluss sehen wir dann den Film, und wenn er Fragen hat dazu oder sowas, das muss man gucken, kann man im Anschluss machen. Ich hoffe, die Luft wird einigermaßen so sein, weil es keine Belüftung gibt hier. Ja, also die Geschichte mit der Charité beginnt damit, dass ich bin als Filmemacher auf der Suche gewesen nach einer Hochgeschwindigkeitskamera in Berlin, wo man 5000 Bilder pro Sekunde aufnehmen kann. Und wo findet man sowas? Im wissenschaftlichen Film wahrscheinlich, die Humboldt-Uni hat es nicht, und die haben mich dann verwiesen an die Charité. Und ich wusste damals nicht, dass die Charité ein Filminstitut besaß. Und bin dann dorthin gekommen, und die haben mir waren sehr verschwiegen erstmal, sehr abweisend, und haben mich dann diese Aufnahmen machen lassen dort. Und ich habe mich einfach gefragt oder dafür interessiert, was machen die eigentlich sonst so überhaupt? Also, wie kommt eine Klinik zu einem Filminstitut, und was passiert dort? Und dann ist wenige Monate später ist dieses Filminstitut aufgelöst worden, während ich quasi noch das Interesse daran hatte, und die meisten dieser Materialien sind in einen Container gewandert, das heißt, sie sind verschwunden. Und eine Biologin hat dann glücklicherweise in Müllsäcken einige von diesen Filmrollen in einer Speicherkammer getragen, weil sie die irgendwie retten wollte. Und dann bin ich, also mit dieser Situation bin ich konfrontiert worden, und hab das Gefühl gehabt, da muss man was machen, da geht was verloren, das muss rekonstruiert werden. Das ist vielleicht, also diese Bilder, die offensichtlich keinen Wert mehr haben im Bereich der Wissenschaft, die kann man nicht wegschmeißen in der Art. Und dann habe ich begonnen, diese Filme, die dort noch zur Verfügung waren oder die dort noch vorlagen, aus den Mülltüten zu nehmen sozusagen und in Sitzungen allein im großen Hörsaal, da drüben im Hauptgebäude von der Charité zu sichten, mit Hilfe von der Dia-Frau. Und das sind Filme gewesen, die Hauptsache aus den 60er bis 80er, Ende 80er Jahre, aus der DDR-Zeit, nämlich die Filme, die dort in der Lehre noch verwendet haben. Und die waren schon ungemein interessant, weil man gemerkt hat, dass da eine ganz elementare gesellschaftliche Kodierung von Körper und von Regulation von Körpern, selbstverständlich aber auch von Körper begriffen, die auf jeden Einzelnen einwirken, kodiert sind da drin oder archiviert sind, quasi in einer Art von zeitlichem Archiv, wenn man das so will. Man hat einen Film aus den 70er Jahren und und es geht über irgendeine Krankheit, aber trotzdem merkt man oder steckt da drin eine ungeheure Fülle an Informationen über wie sich die Leute in der Zeit rekonstruiert haben. Und das hat mit der Medizin zu tun. Und ich war von diesem Moment derartig fasziniert, dass ich versucht habe, dass ich mir auch die Zeit genommen habe, das alles anzugucken. Und dann hat sich aber bald herausgestellt, dass eben da auch was fehlt dabei, man kriegt dann mehr Informationen. Es gibt im Grunde keine Geschichte dazu, sondern es gibt nur versteckte Informationen und ich merke dann, dass ich irgendwie nur einen geringen Teil der Filme selber, die mal entstanden sind, gesehen habe und habe dann angefangen zu recherchieren und bin über dieses Recherchieren darauf gestoßen, dass es quasi eine kontinuierliche Filmgeschichte gibt seit 1900, also seit 1895 ist der Film bekanntlich erfunden worden und 5 Jahre später bereits beginnt eine Aufzeichnung des Jahrhunderts, wenn man so will, durch den medizinischen Film an der Charité und zwar das komplette Jahrhundert durch bis eben 1990 oder bis zur Wende sozusagen, wo schlagartig verschwindet, weil eine andere Zeit angebrochen ist. Und dann habe ich versucht, diese Geschichte zu rekonstruieren und das fing an mit mit einer Textrecherche natürlich, weil um so rauszufinden, was für Titel sind das überhaupt oder wo findet man sowas überhaupt. Und dazu würde ich gerne aus der Stabi einen ersten Texten an mich überhaupt oder wo ich dann drauf gestoßen bin, wo ich das gefunden habe, das würde ich kurz gerne vorlesen, damit ich es sehen kann. Das heißt, es ist ein Artikel in den Berliner klinischen Wochenschriften, Nummer 44, 1918. Ein medizinisches Filmarchiv von Kurt Thomala, also das ist eine Fachzeitschrift. Und ich lese jetzt den Anfang und Ende von dem Artikel kurz vor. Ergänzend zu den oben gemachten Ausführungen des Herrn Dr. von Rothe sei mitgeteilt, dass die Universum-Filmarchie die Begründung und den Ausbau eines allgemeinen medizinischen Filmarchives plant, das unter chirurgischen Lehrfilmen auch solche an aller anderen Spezialfächer umfasst. Und weiter unten, es gibt so noch eine Zwischenbeschreibung. Und weiter unten heißt es dann, einstweilen ist dies alles erst im Entstehen. Es ist jedoch zweifellos, dass der medizinische Lehrfilm in Kurzem eine gewaltige Rolle spielen wird, sowohl im Hörsaal als auch bei der ärztlichen Fortbildung, Personalausbildung, im Examen und vor allem bei der rein wissenschaftlichen Forscherarbeit. Wirksam kann der Siegeszug des Films durch die Hörsäle, Institute und Sammlungen jedoch nur angetreten werden, wenn als Vorbedingung die einheitliche Regelung des Entstehens, Bearbeitungs, Verbreitung aller medizinischen Filme durch ein wissenschaftlich geleitetes Archiv garantiert ist. Punkt. Und das war einer der ersten Artikel, von dem aus ich dann irgendwie andere Filmtitel erst erfahren konnte, die man dann in anderen Archiven finden konnte. Erstaunlicherweise ist dieses medizinische Filmarchiv nie entstanden, sondern es ist eigentlich eher die erste Quelle, die man so richtig hat, oder eine der frühesten Quellen, die beschreibt schon das Archiv von dem, was entstehen soll. Also bevor die meisten Filme entstehen, gibt es diese Idee dieses Archivs und nicht umgekehrt, wie man das irgendwie oft oder wie das oft betrachtet wird, dass man denkt, dass das Vergangene im Archiv bewahrt wird, sondern in dem Fall ist es so, dass das Archiv wird gedacht, bevor die eigentlichen Handlungen, die eigentlichen Objekte hergestellt sind. Und das hat mich in dem, was ich da gemacht habe, so ein bisschen weitergebracht, weil ich habe, was ich da getan habe, war, die Filme zu sichten, die Filme aufzuschreiben, in dem Wunsch unter diesem allgemeinen oder in der Zeit, wo sehr viel verschwunden ist über Umstrukturierung. Und also mein Interesse war nicht dezidiert künstlerisches, sondern ich wollte zunächst die Sachen bewahren. Also ich habe diese Filme vorgefunden und ich wollte irgendwie eine Form finden, wie das entweder im Museum übergehen kann oder in einer anderen Art von Sichtbarkeit für vielleicht auch für eine Gesellschaft oder für andere Leute. Und ich habe nie versucht, die Sachen zu besitzen, sondern habe dann Dekan hier geschrieben und so weiter und habe versucht, das sichtbar zu machen. Die haben aber alle komisch reagiert, weil man das nicht richtig einordnen konnte. Und ich habe gemerkt, es sind so, dass dort kein, dass es nicht wirklich existiert. Und im Grunde wollen die Leute es eher lieber verschwinden lassen, materiell, als es irgendwo. Als es irgendwo in der Benutzung zu bekommen, die sie nicht kontrollieren können. Und dann kam mir dieses Archiv in den Sinn und dann beschäftigt man sich sehr viel mit Archiven, zwangsläufig, wenn man die Filme sucht. Und ich habe festgestellt, dass was ich machen muss in der Situation, um als ersten Schritt das selber ein Archiv zu schaffen. Und das hat durchaus mit einer wissenschaftlichen Methode zu tun. Also was ich gemacht habe, ist, ich habe dann Filmausschnitte genommen und habe sie in einem Internetsite veröffentlicht, das heißt Metfilm, das heißt, ist auch heute noch sichtbar unter www.metfilm.de. Und die Idee dabei war, dass das ein Archiv zu schaffen, um ein Bild herzustellen. Also dieses Archiv, das ich im Internet baue, ist jetzt nicht mehr, da ist nur eine Auswahl von Filmen da, und das im Grunde, was es macht, ist, es gebiert ein Bild oder es stellt ein Bild her. Über ein Archiv stelle ich eine bestimmte Realität her, die vorher nicht existiert hat. Als ich dieses Archiv nicht gemacht habe, gab es das nicht. Es gab einfach nur Filme, die irgendwo lagen, die im besten Fall verschwunden werden. Und das war der erste. Der erste Akt, und dann habe ich eben auch, weil es um Archive der Vergangenheit geht und um die Idee von Archiven, dann habe ich angefangen, mir eben Gedanken über Archive zu machen, auch über diese Idee von Bild oder von einer Art von ästhetischen Produktion, die entsteht, wenn man ein Archiv macht. Auch wenn Wissenschaftler ein Archiv machen, machen sie das im Grunde, nämlich eine Projektion auf etwas herzustellen. Und das hat dann doch wieder mit vielen Wissenschaften zu tun, oder und auch mit Archäologen, die in der Grabungsstätte erschaffen schon im Grunde eine Projektion, damit gleichzeitig herstellen. Eine Projektion, ein Bild. Mit dem Archiv ist es sogar noch stärker. Und wenn man das man kann es auf die Vergangenheit beziehen oder auf eine Aktualität. Ich kann vielleicht das Beispiel dafür sagen, wenn man Napster nimmt zum Beispiel als Archiv, dann ist Napster ein Internetarchiv, und es ist aber nicht die Codierung dieses Sites, was Bertelsmann dazu gebracht hat, es zu kaufen, sondern es ist der Mythos darum, oder es ist im Grunde dieses Bild, das Napster erzeugt hat, das die gekauft haben und haben dafür den Code bekommen und können aber letztlich, weil der Mythos nicht weiter fortbesteht, nicht wirklich erst damit anfangen. Und so ein Verständnis von Archiv versuche ich da anzulegen. Ich bin dann als Archivkünstler, also bezeichnet worden, über die Charité-Filme und andere Projekte, die sich daran angeschlossen haben. Und da habe ich auch den Vorredner von vor 2 Wochen, den Wolfgang Ernst, häufiger getroffen, und wir haben eine sehr fruchtbare Auseinandersetzung gehabt, aber auch immer eine ziemlich kontroverse, und unter anderem gab es den Fall, wo ich irgendwo geschrieben habe, dass ein Archiv eine beliebige Teilmenge der Welt ist. Und Wolfgang hat dann, weil er auch auf Text sehr fixiert ist, hat vehement widersprochen und hat gesagt, ein Archiv ist keine beliebige Teilmenge der Welt, sondern eine hochkodierte und non-arbiträre Form der Speicherung, was für ihn die Definition ist. Und für mich sind Archive, so wie ich damit umgehe, nicht nur das, was sie sind, also die kodierten Daten, sondern auch das, was wir sie anschauen, also Objekte oder Bilder und eventuell Monumente, habe ich das genannt, was wieder mit der Archäologie zu tun hat. Ja. Und mit dem Archiv der Charité-Filme habe ich für mich eine Art Archivobjekt hergestellt. Indem ich das Archiv publiziere, wird das plötzlich zu einem Objekt. Das, um mit Wolfgang Ernst zu sprechen, auch, also gleichzeitig eine hochkodierte und non-arbiträre Form der Speicherung ist, aber zusätzlich auch immer ein Bild von sich selbst erzeugt. Als Künstler interessiert mich die Idee von dieser Art von Bild. Ein Bild ist allgemein gesagt immer eine Reduktion von mehrdimensionalen oder zumindest komplexen Zusammenhängen auf eine zweidimensionale Fläche, die von anderen wieder als Bild für einen Zusammenhang wahrgenommen werden kann. Das ist jetzt eine trockene Beschreibung, aber also es ist eine Reduktion, die Austausch oder die kommunizierbar ist mit anderen. Bei der Recherche der Chardet-Film bin ich dann auf eine Reihe von weiteren Archivobjekten gestoßen, die ich in der Arbeit Archive des Objects as Monuments vorgestellt habe. Und das ist ein bisschen dunkel hier, sonst würde ich das austeilen oder umgehen lassen wollen. Da gibt es noch Bilder, wenn, also man kann es noch umgehen, sonst kann man es auch später noch machen. Der Titel bezieht sich auf eine Arbeit von Robert Smithson, The Monuments of the Psyche. Has Psyche replaced Rome as the Eternal City von 1967, in der Smithson versucht, industrielle Hinterlassenschaften so zu betrachten, wie die Ruinen des römischen Imperiums. Und das hat jetzt wieder was mit der Archäologie zu tun, insofern, dass man die Methode der Archäologie anwendet auf vorgefundenes Material. Und das ist so eine Methode, die man im Grunde auch Alltagsarchäologie wendet, so eine Methode an, so eine Übertragung. Medienarchäologie wahrscheinlich auch. Der Unterschied besteht aber darin, dass Archive nicht allein aus ihrer äußeren Architektur und ihren Dokumenten bestehen, sondern gleichzeitig sozusagen kulturelle Objekte sind. Objekte des Wissens und seiner Benutzung. Der Grund, warum man jetzt, also heute versuchen kann, wissenschaftliche Filmarchive als Monumente zu begreifen, liegt darin, dass ihre Geschichte gerade zu Ende gegangen ist, weil sie, obwohl sie zum Teil noch zugänglich sind, ihre eigentliche Bestimmung überlebt haben und als neu geordnet bzw. betrachtet werden können oder als frische archäologische Fundstätten angesehen werden können. Das zweite Archivobjekt ist kein Archiv im eigentlichen Sinn, also das ich jetzt hier vorstellen will, ist kein Archiv im eigentlichen Sinn, sondern der Rest einer bestimmten Anzahl von wissenschaftlichen Filmen, eines Eugenik-Filmprojekts, das unter anderem hier an der Charité entstanden ist, unter den Nationalsozialisten so in der Zeit von 41 bis 43, 44, genau, lässt sich das nicht sagen. Und das geht sogar früher jetzt, dazu werde ich auch ein Filmbeispiel zeigen, das machen wir aber noch. Und diese Filmmaterialien wurden, also es ging um ein Eugenik-Wissenschaftsfilmprojekt und die Materialien wurden, als die Rote Armee 1945 in Berlin eingemarschiert ist, von Angehörigen der SS im Schlössensee zwischen Berlin und Spandau versenkt, damit die das nicht finden sollten. Von dem Projekt ist sehr wenig bekannt, weil wegen der Geheimhaltungsstufe gab es kaum Aufzeichnungen und 1993 haben dann eben Kinder beim Baden im Schlössensee, und das hat wieder mit Archäologie zu tun, Filmschnipsel gefunden von diesem Projekt, woraufhin auf denen medizinische Versuchspersonen zu sehen waren und die Eltern haben das dann der Polizei gegeben oder anderen Leuten, das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall hat das Bundesarchiv danach tauchen lassen und 160 Filmrollen vom Siegmund hervorgetaucht, 1993. Und von denen Filmrollen sind 10 noch abspielbar gewesen, sind 10 noch abfotografierbar gewesen und auf 3, also 3 müssen sie sogar noch abspielen, was im Grunde ein Wunder ist, weil Filme normalerweise innerhalb von 3 Tagen im Wasser, glaube ich, sich auflösen, aber die haben sich durch das Durchrosten durch den Rost der Hüllen haben die sich konserviert auf eine ganz komische Art. Auf jeden Fall ist hier so wie in der Archäologie üblich, weil das die Zeit überlebt hat, ist eben der Fund dieser Kinder wieder aufgetaucht. Und dazu würde ich gerne einen Film zeigen. Der Film, den wir hier sehen, der ist eben knapp 50 Jahre im Wasser gelegen. Kommt ein Hammer ins Spiel, wahrscheinlich werden irgendwelche Reflexe getestet. Man kann es nicht sagen. Oh. Möglicherweise ist die Person geistig behindert, das kann man auch nicht erkennen.
Wo sind die jetzt gemacht worden, die Filme? Ich muss sagen, welche?
Also bei diesem Film kann man noch einen Zwischentitel erkennen. Mhm. Oder mehrere, wo ein Professor Curtius erwähnt wird. Und dieser Curtius ist sowohl Professor in der Charité gewesen, als auch bei den, lass mich nichts Falsches sagen, ich glaube, er ist bei der T4-Aktion dabei gewesen. Auf jeden Fall ist er in der eugenischen Forschung sehr massiv involviert gewesen. Ich habe die Unterlagen auch da, wenn man das meines Wissens oder meiner Erinnerung nach ist er bei der T4-Aktion dabei gewesen. Und insofern kann man das jetzt irgendwie wieder zurückführen auf ein geschichtliches Datum, aber bei den meisten Filmen hier kann man es nicht, bei der Person kann man es nicht. Und bei vielen Aspekten davon ist das Bild oder steht das Bild so in seiner Zerstörung so ein bisschen dafür da, wie der Zusammenhalt dieser Bilder im Grunde auch verschüttet ist. Weil zwar kann man jetzt noch ein bisschen was erkennen, aber im Grunde ist der eigentliche Zusammenhang dessen, was passiert ist, ist verloren gegangen. Ist also nicht im Material eingeschrieben. Und das hat mit dem, was dieses Bild bedeuten kann, natürlich ziemlich viel zu tun, weil es ist dann auch ein Bild für das Verlorengehen von einer Information oder von im Grunde davon, dass ein Bild nur dadurch ein Bild sein kann, indem es mit einer Geschichte verbunden ist. Sonst, wenn man das, was ich euch jetzt dazu erzählt habe, nicht wüsste und das Bild als solches annehmen würde, dann wäre es völlig belanglos, er wäre völlig anderes als das, was ich jetzt auch noch erzählen kann. Und jedes Bild ist, und das wollte ich dann so ein bisschen hervorheben, ist ein Bild nicht durch das, was es ist, sondern es ist ein Bild eben durch die Verknüpfung mit einer Geschichte. Und bei diesen Filmen geht es sehr stark um das Verschwinden von Bildinformationen oder von Informationen selbst. Und ist ja eine Art das Gegenteil von einem Archiv. Wie man sich das denkt, weil das Archiv das bewahrende Element sein kann. Dass die Realität anders aussieht, wenn man mit Archiven arbeitet, weil Archive sind auch ein guter Ort, um Sachen zu verlieren oder um Informationen zu parken, bis sie verschwunden sind. Und das wird das nächste Beispiel ein bisschen beschreiben. Das Bundesfilmarchiv, das die Hebung dieses Filmmaterials veranlasste, beherbergt in Berlin Wilhelmshagen in Tiefbunkern. Dort nennt sich Bundesfilmarchiv Wilhelmshagen. In Tiefbunkern fast 1 Million Filme aller Kategorien, vom Beginn der Filmgeschichte bis heute. Das zentrale Filmarchiv in Deutschland. Um zu verdeutlichen, welche Probleme bei dem Versuch der Umwandlung eines sehr umfangreichen Filmbestandes entstehen, möchte ich ein Interview anführen, das ich mit dem technischen Leiter des BFA, Bundesfilmarchiv Herrn Brandes, geführt habe. Es geht um den zwischenarchivischen Bereich. Der sogenannte zwischenarchivische Bereich. Das sind jene Filmrollen, die im Bundesarchiv eintreffen und zunächst nicht im eigentlichen Sinne archiviert werden können, wenn ein Filmtitel auf der Dose steht, dann wird der aufgenommen, mehr jedoch nicht und sonst wird es einfach nur als Eingang vermerkt sozusagen. Und dann sagt er mir, dass 2/3 des Gesamtbestandes von über 1 Million Filme zu diesem zwischenarchivischen Bereich gehören. Also die sitzen in diesen 4 Tiefbunkern auf 2/3 Material, das sie noch nicht mal archiviert haben, sondern das irgendwie gerade eingetroffen ist und das quasi noch zur Bearbeitung ansteht. 2/3. Und er sagt auch, dass dieser Anteil ständig anwächst. Im Bundesfilmarchiv nennen sie das intern die Schere. Also die Schere wird so auseinandergehen. Ich frage ihn dann, wie lange es denn dauern würde, all diese Filme des zwischenarchivischen Bereiches zu archivieren. Er guckt mich so an und sagt so, also wenn wir jetzt ab heute keine Neuzugänge mehr hätten von Filmen und wenn wir uns nur noch darum kümmern könnten, mit dem jetzigen Personalbestand, was soll ich sagen, vielleicht 30 Jahre. Und dann ist mir so ein bisschen mulmig geworden und dann habe ich so weitergefragt und habe gesagt, sagen Sie mal, wie lange halten sich denn diese Filme überhaupt im Durchschnitt? Oder wie lange halten die sich? Und dann sagt er, das ist völlig unterschiedlich. So, wir haben noch Nitro-Filme aus dem Anfang des Jahrhunderts im Top-Zustand. Und wir haben Filme, die aus den 60er, 70er, 80er Jahren schon mit Acetat fraß. Und kann ich nicht sagen, im Durchschnitt, weiß nicht, 30 Jahre. Und dann merkt man plötzlich, dass sich dieses Archiv in einer Art in sich selbst auflöst. Also die Idee dieses Speicherns. Und das hat das ist eine Anekdote jetzt nur, aber es hat so was Persönliches in der Art. Weil ein Archiv kann nur ein Archiv sein, in dem es ein gelesenes oder ein erzähltes Archiv ist. Und also das ist mein Zugang, den ich dazu habe. Und man kann versuchen, Archiv als Objekt zu beschreiben, aber letztendlich ist, was man beschreibt, ist immer eine lineare erzählte Geschichte. Und deswegen hieß auch dieses Archiv der medizinischen Filme, das ich am Anfang mal gemacht habe, das hieß ein Archiv der medizinischen Filme der Charité Berlin 1900 bis 1990. Und der Film, den ich dann später gemacht habe, der heißt Retrograd, eine Geschichte der medizinischen Filme der Charité 1900 bis 1990, weil weil ich empfunden habe, dass es notwendig ist, eine Geschichte davon zu erzählen, weil es nicht reicht, das Bild allein herzustellen, sondern dass eine Geschichte erzählt werden muss. Und ich glaube, an der Stelle können wir mal eine Unterbrechung machen oder auf jeden Fall das Licht bald wieder ausmachen und ich würde sagen, wir gucken uns mal den Film an.